Hallo und herzlich willkommen in deinem Wandelwerker-Podcast. Dein Podcast für innovative und ganzheitliche Ideen und Konzepte im Arbeitsschutz. Im ersten deutschen Arbeitsschutz-Podcast findest du Impulse und Lösungen für die Gestaltung des Arbeitsschutzes in deinem Unternehmen. Viel Spaß bei dieser Folge wünscht das Wandelwerker-Team, die Safety-Culture-Experts für dein Unternehmen. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge im Wandelwerker-Podcast. Ich freue mich über meinen heutigen Gast. Hallo, Steffen Drieger.
Hallo, Anna. Herzlichen Dank für deine Einladung.
Ja, ich freue mich, dass du die Zeit gefunden hast oder dir heute die Zeit nimmst für unsere Podcast-Folge. Wir haben heute auch ein ganz spannendes Thema, und zwar geht es um das Thema Beinahe-Unfälle. Und ich glaube, das ist etwas, da ist schon jeder einmal sowohl in der betrieblichen Praxis als auch im Privaten mit in Kontakt gekommen, wenn es dann darum geht, um Gott sei Dank ist nichts passiert. Und ich glaube, das Thema Beinahe-Unfälle ist so präsent in allen Unternehmen. Also ich mich sehr, sehr freue, dass wir heute das mal zu einem Thema machen. Herzlichen Dank.
Ja, super. Ich freue mich auch. Wie gesagt, herzlichen Dank für die Einladung. Ich habe deinen Podcast ja schon längere Zeit mitverfolgt. Du hast ja bisher unheimlich tolle Gäste gehabt mit unheimlich super und tollen, spannenden Themen. Und ich freue mich, heute mal hier zu sein.
Und bei Nahunfällen ist es auch. Aber bevor wir einsteigen, du arbeitest oder bist angestellt als Fachkraft für Arbeitssicherheit, Sicherheitsingenieur bei dem Unternehmen Abta. Vielleicht kannst du einmal erläutern, was macht Abta und auch wo kommst du her? Bist du von Hause aus und wie war da deine bisherige betriebliche Karriere?
Okay, wir fangen vielleicht mal mit dem letzten Punkt an. Also ursprünglich gelernt habe ich mal einen Industriekaufmann. Habe ich dann direkt nach der Ausbildung quasi ins Personalwesen gewechselt, habe dort ein paar Jahre gearbeitet, habe dann nebenher den Fachwirt im Personalbereich gemacht, also den Personalfachkaufmann, und habe dann aber irgendwie mal gemerkt, nee, das ist nicht so richtig das, was ich machen möchte. Und da bin ich eigentlich über mein Hobby, beziehungsweise über das Ehrenamt Feuerwehr, bin ich dann auf den Studiengang der Sicherheitstechnik gestoßen.
Ah, das ist noch also nicht passiert. Das Ehrenamt zur Sicherheitstechnik.
Genau, also ähnlich wie du und ich glaube dein Mann auch. Dann natürlich aber halt nicht an der Uni Wuppertal, sondern in Fortrang, im Schwarzwald.
Bei der Konkurrenz.
Und bei der Konkurrenz, genau. Und habe dann nach dem Studium eben angefangen bei der Firma Abta. Die Firma Abta, die macht Sprüh- und Spender- und Dosiersysteme für die Pharmaindustrie, aber auch für die Lebensmittelindustrie und auch für den Bereich Beauty. Also wann immer man mal sich irgendwo in der Apotheke Nasenspray gekauft hat, dieser Kunststoffaufsatz oben, dieses Pumpsystem, das kommt vermutlich von Abta als einer der Weltmarktführer in dem Bereich.
Das finde ich immer ganz verrückt, ne? Das ist so, Abta hat mir jetzt ganz am Anfang nichts gesagt. Ne? Ich musste auch gucken, was macht ihr, was macht Abta? Und genau, vielen nicht. Und trotzdem ist es ein Produkt oder ein Unternehmen, was jeder in seinem Haushalt hat. Sei es die Ketchupflasche, sei es das Nasenspray, sei es sämtliche Rasierschaum, hattest du eben noch gesagt, ne? Kommt auch
richtig, genau, ja.
Produkt. Kennt also eigentlich jeder.
Kennt eigentlich jeder, hat vermutlich, wie du gesagt hattest, auch jeder irgendein Produkt davon zu Hause, zumindest Teile im Produkt davon.
Ja, von daher wissen wir jetzt zumindest auch, dass ein Großteil von der Firma Abta kommt.
Und, genau.
Wie lange bist du jetzt dort als Sicherheitsingenieur tätig?
Ich habe dort als Werkstudent noch angefangen während dem Studium. Und bin seit ca. so zweieinhalb Jahren dann als Fachkraft für Arbeitssicherheit dort dann tätig.
Was begeistert dich am Thema, an der Arbeitssicherheit?
Oh je, wie lange haben wir Zeit? nein, also ich sag mal, es gibt eigentlich fast nichts Schöneres an einem Beruf, wie täglich Menschen zu helfen, beziehungsweise dafür zu sorgen, dass den Menschen erst gar nichts passiert und alle am Abend wieder gesund und heil zu ihren Familien, Partnerinnen und Partnern, wie auch immer, zurückkehren können. Und ich finde, das ist eigentlich Motivation genug für so einen Beruf. Ich denke, das wird dir wahrscheinlich ähnlich gehen, oder?
Ja, doch, durchaus.
Ja.
Und die Vielfalt ist es natürlich auch, die den Arbeitsschutz ja ganz besonders macht.
Absolut, unheimlich eine große Bandbreite an Themen. Man kommt in alle Bereiche, Unternehmensbereiche. Man hat mit unheimlich vielen unterschiedlichen Menschen auch zu tun. Also es ist wahnsinnig abwechslungsreich und so soll ein Job ja auch sein.
Und was ich auch ganz besonders toll finde, und dann sind wir auch schon so ein bisschen im Thema drin, ist, dass die Themen, die wir bearbeiten, oftmals erstmal sehr trivial scheinen, es aber am Ende gar nicht sind. Ne? Also lass uns einfach mal einsteigen. Was ist ein beinahe Unfall, um dann nachher auch mal herauszukitzeln, warum ist das Thema auch so schwierig, immer wieder in der betrieblichen Praxis?
Genau. Ja, wie du schon richtig gesagt hast. Was fangen wir an, was das ein beinahe Unfall überhaupt ist. Also das ist ja irgendein, ich sag mal, Zustand oder Ereignis, was plötzlich eintritt, was ungewollt ist in der Regel. Und was halt das Potenzial hat, zu einem Schaden oder einer Verletzung, Erkrankung, was auch immer zu führen. Was aber halt glücklicherweise nicht dazu geführt hat, also zu diesem Schaden oder zu dieser Verletzung. Und genau das ist auch der wichtige Punkt, dass man genau dort schon, also bei diesen einen beinahe Unfällen anfängt, zu untersuchen, zu schauen, wo kommt es her, was kann ich in Zukunft eben besser machen, damit es gar nicht aus der Zukunft dann zu einem solchen Schadensfall kommt. Ja. Und wenn man sich da jetzt mal so in die Statistiken einarbeitet, ja, du wolltest das so sagen, ja?
Nee, weiter. Statistiken?
Okay. wenn man sich mal so die Statistiken anschaut, es gab jetzt im 2019 so ca. 870.000 meldepflichtige Unfälle im Bereich der gewerblichen Industrie und der öffentlichen Hand. Wir reden hier wirklich nur von Deutschland von einem Jahr und dann sind 870.000 Unfälle schon eine enorme Anzahl. Wenn man sich dann zurückbesinnt auf diese Unfallpyramide, die, denke ich, den meisten was sagt, und auf jeden Unfall auch eine gewisse Anzahl an unsicheren Situationen oder auch beinahe Unfällen kommt, sieht man erstmal, was für ein enormes Potenzial dahinter steckt. Dann kommen wahrscheinlich jedes Jahr hier in Deutschland auf mehrere Millionen solcher unsicheren Zustände oder beinahe Unfälle. Aber da steckt schon ordentlich Potenzial dahinter. Deswegen finde ich auch dieses Eisbergmodell eigentlich fast schöner wie die Pyramide, weil diese Wasseroberfläche natürlich unheimlich schön symbolisiert, dass man quasi an diese ganzen beinahe Unfälle gar nicht rankommt, weil man sie nicht sieht, weil sie ja quasi verborgen unter der Wasseroberfläche liegt. Und genau da ist es, dort ist das, was man herauskitzeln muss, dass man schaut, dass man irgendwie an diese beinahe Unfälle herankommt.
Ja, für all diejenigen, die vielleicht jetzt die Unfallpyramide nicht ganz im Kopf haben, es ist ja, ganz oben steht immer der tödliche Unfall, dann darunter kommen die schweren Ereignisse, plus dann in ja abgestufter Schwere und ganz am Ende ist dann, also der größte Anteil aller Ereignisse sind dann diese beinahe Unfälle oder auch unsicheren Handlungen und Zustände. Macht ihr oder kennt ihr das, macht ihr es so bei Abna, dass ihr auch eine Differenzierung zwischen einem unsicheren Zustand und einem beinahe Ereignis oder beinahe Unfall habt? Oder kennst du diese Diskussionen, dass, ob das jetzt schon ein beinahe Unfall ist oder eher ein unsicherer Zustand einfach nur?
Da sagst du was Spannendes. Ja, also die Diskussion kennen wir, wahrscheinlich viele andere Unternehmen auch. Und zum Teil ist es auch wirklich schwierig. Also wir haben die Abstufung, dass wir von sogenannten sicherheitskritischen Beobachtungen und von beinahe Unfällen sprechen. Aber wo man genau landet, das ist halt oft eine Definitionssache und ist auch nicht immer ganz so einfach zu klären.
Und wie entscheidet ihr dann in der Regel? Nehmt ihr potenziell dann eher ein beinahe Unfall zu viel mit rein als ein beinahe Unfall zu wenig?
Ist tatsächlich manchmal so, ja. Einfach auch, um dem Thema die gewisse Bedeutung und Relevanz zu geben, nehmen wir es dann unter Umständen eher dann in die Thematik beinahe Unfall mit auf, ja.
Was macht denn jetzt die beinahe Unfälle so spannend im Hinblick auch auf die Etablierung oder Entwicklung einer erfolgreichen Sicherheitskultur?
Nehmen wir mal, um die Frage zu beantworten, vielleicht die auch hier schon öfters mal angesprochene Bradley-Kurve mal heran. Und ich denke, die Bradley-Kurve, weiß nicht, müssen wir die hier nochmal ein bisschen genauer erläutern? Oder,
vielleicht ich denke, vielleicht
bekannt. Genau, das sind ja quasi die vier Stufen der Sicherheitskultur, wenn man das so sagen kann, umso weiter man auf dieser Bradley-Kurve quasi fortgeschritten ist, umso mehr, sagt man, ist die Sicherheitskultur im Unternehmen verankert, bis hin nachher in jedem Mitarbeiter, dass jeder Mitarbeiter merkt, er ist selbst für seine Sicherheit verantwortlich und sich selbst schützt. Und durch dieses Verständnis ist es dann quasi ein Selbstläufer, der jeden anderen Mitarbeiter mitreißt. Und wenn alle anderen einen Helm oder Sicherheitsschuhe tragen, dann komme ich mir irgendwann komisch vor, wenn ich keinen Helm oder Sicherheitsschuhe trage. So, und auf dem Weg auf dieser auf dieser Kurve hin zu einer guten Sicherheitskultur, muss man es auch irgendwie schaffen, eine offene Kommunikation unter allen zu erreichen, dass man auch über Fehler spricht, also eine gute Fehlerkultur zu erreichen. Und darüber schaffe ich es dann, an Beinahe und Verlernen zu kommen. Das ist die Herausforderung.
Warum ist das dann tatsächlich eine Herausforderung? Also offene Fehlerkultur? Oder woran scheitert es häufig, dass dann auch bei Nahunfälle nicht in dem Maße gemeldet werden, wie sie gemeldet werden könnten oder wie sie passieren? Weil das Entscheidende bei Nahunfällen ist ja, die finden statt, statistisch gesehen. Aber das Entscheidende ist, daran zu kommen, diese zu erkennen, gemeldet zu bekommen, um sie dann überhaupt erst ja so aufbereiten zu können, dass es dann nicht irgendwann zu einem Ereignis kommt.
Ah, das hat vielleicht mehrere Gründe. Also zum einen kann es sein, dass die Kommunikationswege, um sowas zu melden, vielleicht gar nicht richtig bekannt sind. Oder dass sie bekannt sind, aber auch zu umfangreich, zu unübersichtlich. Dass ich gar nicht weiß, was mache ich denn jetzt eigentlich? Ich habe den Beinahe-Unfall. Wie melde ich das denn jetzt? An wen melde ich es? Also das muss schon ganz klar kommuniziert sein. Zum anderen kann es aber auch eben die Angst einzelner Mitarbeiter sein. Natürlich vor Strafen. Wenn sie eben sich falsch verhalten haben, wenn sie Fehler gemacht haben, dass das Ganze dann von der entsprechenden Vorgesetzten, mit Strafe belegt wird. Also da muss man schon gleich von vornherein klar machen im Unternehmen, dass man wirklich eine offene und verständnisvolle Zusammenarbeit sich wünscht. Und eben dann, wenn Mitarbeiter sich melden und von so einem Beinahe-Unfallereignis berichten, dass jemand die auch bestärkt und ihnen auch klar vermittelt, hey, das war toll, was du gemacht hast. Es war super, dass du gemeldet hast, dass dir was passiert ist. Und wir arbeiten das auch mit dir gemeinsam auf. Weil was natürlich ganz wichtig ist, jeder, der irgendwas meldet, der erwartet dadurch auch eine gewisse Rückmeldung. Mhm. Und wenn da nichts mehr kommt, und derjenige das Gefühl hat, das verläuft im Sande, dann wird er wahrscheinlich beim nächsten Mal auch nicht mehr frei sein und davon zu berichten.
Okay, du hast zwei spannende Punkte genannt. Einmal der Prozess an sich muss klar sein, also so, dass jeder versteht, wie funktioniert. Und dann auch noch ein Punkt, wo ich auch immer denke, das ist etwas, das tatsächlich noch an deutlich mehr Erarbeitung und auch Arbeit benötigt, um dahin zu kommen. Das Thema auch Akzeptanz für so etwas. Es darf halt nicht bei der Meldung eines Beinahe-Unfalls durch den Mitarbeiter dazu führen, dass vielleicht die alteingesessenen Kollegen sagen, ja, danke, jetzt habe ich die Arbeit oder das macht nichts, ist doch nichts passiert. Ne? Also genau ganz diese genau. Mentalität, dahin zu kommen, dass das ein unglaubliches Potenzial ist und etwas total Gutes, dort jetzt auch einen Beinahe-Unfall gemeldet zu bekommen und nicht das Gegenteil, dass es zu Arbeit im Prozess führt, weil er vielleicht sehr umfangreich ist und dann auch eher zu Restriktionen sind es in der Regel ja nicht, ne? Aber zu einem negativen Feedback und nicht zu einer
ganz genau.
Verstärkung.
Ganz genau, super, ja. Genau so sehe ich das auch.
Ist das bei euch etwas, was ihr über eure Kultur mitentwickelt oder generell mitentwickelt oder ist das schon sehr stark jetzt erstmal an das Thema Beinahe-Unfall geknüpft? Und vielleicht eine ergänzende Frage noch, nimmst du das eher bei älteren Kollegen wahr und jüngeren Kollegen über mal auch ganz unterschiedliches oder ganz Generation-Mindset, wo wir früher keine Pflaster geklebt haben und kein Verbandbuch geführt haben, was wir aber heute schon bei kleinsten Verletzungen tun?
Jetzt bin ich mir nicht sicher, ob ich die Frage richtig verstanden habe.
Die war jetzt auch lang und zwei.
Eben, gell? Okay. Fangen wir mit der ersten mal an. Wiederhol bitte nochmal.
Genau, die erste Frage war, ist das Ist das etwas, was ihr jetzt bezogen auf das Thema bei Nahunfall sehr konkret fasst, positive Bestärkung, oder was ihr auch versucht, über eure ganz allgemeine Kulturentwicklung im Arbeitsschutz zu erreichen, dass man darüber sprechen darf, dass das etwas Gutes ist und dass jeder Vorgesetzte, der einen bei Nahunfall gemeldet bekommt, den auch so zu auch so damit umzugehen hat?
Okay, jetzt habe ich es verstanden. Danke. Also nein, es geht natürlich über die beinahe Unfallmeldung hinaus. Durch den kompletten Arbeitsschutz versuchen wir das so, dieser positiven Bestärkung zu kommunizieren. Aber dass man natürlich auch sehr stark auf die Hilfe der Vorgesetzten, beziehungsweise natürlich bis hoch in die oberste Führungsebene angewiesen, dass die das natürlich dementsprechend auch unterstützen. Was sie bei ABDA Gott sei Dank tun, ja, also hat man sehr viel Rückhalt für das Thema. Das Thema Arbeitsschutz hat einen wahnsinnigen Stellenwert bekommen, wie in vielen anderen großen Konzernen mittlerweile auch. Und das ist wirklich sehr offene Kommunikation und auch das Sprechen über Fehler in allen Bereichen durchzuführen, ja.
Okay. Die zweite Frage, erlebst du das ganz persönlich, dass es eine Generationenfrage ist über Mitarbeiter, die schon sehr, sehr lange arbeiten, dass sie sich schwerer tun mit einer offenen Fehlerkommunikation? Also es ist natürlich selektiv jetzt deine Wahrnehmung dazu, das ist, glaube ich, mir oder allen Hörern bewusst, aber...
Also was man schon feststellt, ist, dass viele, nicht alle Älteren, so unter dem, ja, also da hört man dann immer wieder den Satz, das haben wir schon immer so gemacht, ist noch nie was passiert. Und dann ist das für viele natürlich schon erledigt. Da muss man also schon schauen, wie man dann an solche Leute rankommt, auch versucht mit guten Argumenten, die eben darin zu bestärken, ja, also das war vielleicht mal früher so, dass man so gearbeitet hat, das geht aber in der heutigen Zeit einfach nicht mehr. Und da habe ich schon das Gefühl, dass jüngere Kollegen da zugänglicher sind. Aber wie gesagt, das ist eine ganz individuelle Wahrnehmung.
Okay, jetzt ist es, hattest du eben schon angesprochen, dass es ja schon auch schwierig ist, weil die Herausforderung besteht, an diese beinahe Unfälle heranzukommen. Habt ihr etwas oder habt ihr eine gute Strategie entwickelt, da die Häufigkeit oder auch das Meldeverhalten zu erhöhen?
Was wir gemacht haben, wir haben so eine Vorfallmeldekarte entwickelt, die an allen Erste-Hilfe-Kästen im Unternehmen hängt, quasi in einem Kästchen, so wie das Verbandsbuch hat man ja früher gehabt, heute sind es ja mehr diese Abreißblöcke. Das hängt eben also an diesen Erste-Hilfe-Kästen. Und da kann man mit einfachen Ankreuzfeldern kann man diesen Vorfall und ein paar so kleinen Textfeldern kann man den Vorfall recht einfach beschreiben, kann den dann wie Hauspost oder auch per E-Mail direkt an eine festgelegte Adresse senden. Wie gesagt, wir haben auch eine eigene E-Mail-Adresse für solche Vorfälle. Und dadurch erhoffen wir uns eben eine sehr gute Rückmeldung. Haben wir auch bisher schon bekommen, also es funktioniert mittlerweile schon ganz gut. Okay. Und natürlich umso geringer der Aufwand für jemanden ist, sowas zu melden, umso höher ist natürlich dann auch die Akzeptanz.
Mhm. Aber ihr macht das tatsächlich dann über Karten vor Ort in den Betrieben. Ihr habt jetzt keine Software oder Terminals oder Apps, sondern ihr macht das über die klassische Papierkarte.
Tatsächlich noch per Papierkarte, ganz genau. Ja.
Habt ihr euch bewusst dafür entschieden, weil das einfach den Erfolg auch erhöht, aufgrund von digitaler Kompetenz,
also, ja,
ne? Jetzt umgangssprachlich,
ja,
vielleicht gesagt.
Ja, ja, ja. Absolut ja, zumal wir natürlich sehr viele Mitarbeiter in der Produktion haben, die einfach auch gar keinen Anschluss haben an Bildschirme, beziehungsweise nur sporadisch Zugang haben. Und dann ist es für die deutlich einfacher, so eine Karte schnell rauszuziehen, ein paar Sachen anzukreuzen, zwei, drei Worte draufzuschreiben, zwei, drei Sätzchen vielmehr und es dann abzugeben. Das ist deutlich einfacher.
Okay, nehmen wir uns mal mit in den weiteren Prozess. Jetzt hat der Mitarbeiter einen Vorfall gemeldet über die E-Mail-Adresse oder über die Karte. Was passiert dann?
Genau, wie gesagt, das Ganze geht dann an EHS oder an die Abteilung Arbeitssicherheit. Dort wird es erfasst, es wird ausgewertet, also statistisch erfasst und dann ausgewertet und dann beginnt der Kommunikationsprozess, dass man den Ball wieder zurückspielt und auf diese jeweilige Abteilung zugeht, beziehungsweise auf den Mitarbeiter, natürlich auch zusammen mit dem Vorgesetzten und umständlich auch mit dem Sicherheitsbeauftragten und dann diesen Vorfall gemeinsam aufarbeitet, also in so einem kleinen Untersuchungsteam. Und je nachdem, was für ein oder wie komplex das Ganze ist, kann man sich dann natürlich auch noch entsprechend Spezialisten mit dazu holen. Gerade wenn es beispielsweise um Maschinensteuerungen geht, dass man sich vielleicht mal einen langjährigen Mechaniker mit ins Boot holt, der die Maschine innen auswendig kennt. Das ist aber dann ganz individuell. Also da muss man halt genau drauf schauen, was handelt es sich da bei dem beinahen Fall und wen kann ich da noch mit ins Boot holen oder mit integrieren.
Ja. Wie sind da deine Erfahrungen auch in der Aufarbeitung von beinahe Unfällen?
Also ein großes Problem ist natürlich, dass viele nicht sehen, warum man jetzt so einen Aufwand macht, weil es ist ja bekanntlich nichts passiert, ja, und wo nichts passiert ist, kein Schaden entstanden ist, ist natürlich auch schwierig, den Leuten klarzumachen, warum man jetzt da so einen Hype, sage ich jetzt mal, so einen Aufwand deswegen betreibt. Weil da muss man schon sehr viel kommunizieren und Verständnis auch bei den Mitarbeitern schaffen und denen klar machen, hey, wenn wir den Prozess jetzt richtig aufarbeiten, haben wir vielleicht eine Chance, dass uns sowas zukünftig nicht mehr passiert. Und das Schöne ist ja gerade, dass man bei vielen solchen Aufarbeitungen auch sieht, dass es einfach in Arbeitsprozessen hakt. Das hat dann vielleicht gar nicht mal was in erster Linie mit Arbeitssicherheit zu tun, das kann auch was mit Qualität zu tun haben, beziehungsweise auch mit der Effizienz der Arbeit. Also wir haben schon Fälle gehabt, wo man durch die Aufarbeitung des Beinahunfalls nachher den Arbeitsprozess sogar verschlanken konnte. Also auch sowas gibt es dann mal.
Okay, also das heißt, also entscheidender Punkt ist das Thema Kommunikation, weil auch ihr natürlich da ja zu kämpfen habt, dass ja der Hype, so hast du es genannt, ne, der gemacht wird, unverhältnismäßig ist für ist ja nichts passiert. Und das spricht ganz genau, auch so ein bisschen für die Kultur, die wir in ganz, ganz vielen Unternehmen noch haben. Ja. Das ja schwerer und tödlicher Arbeitsunfall, das müssen wir uns natürlich angucken, aber dass das viel, viel größere Potenzial genau auf diesen Ereignissen liegt. Und du hast einen ganz weiteren spannenden Punkt ergänzt, ist, dass Arbeitsschutz oder auch der Anlass für ein Beinahe-Ereignis hinzuschauen, nicht nur für Sicherheit und Gesundheit steht und dazu beiträgt, sondern auch für eine Wirtschaftlichkeit. Also Arbeitsschutz ist halt auch richtig. Wirtschaftlichkeit. Ne? Und da, ich glaube, da ist auch nochmal ein großes Potenzial bei den Beinahe-Unfällen hinzugucken, das von vielen Unternehmen gar nicht so gesehen und auch nicht genutzt wird.
Oder ja, das wird ganz genau, das wird gar nicht so wahrgenommen, ja. Ja, richtig, stimmt dir zu.
Wie habt ihr eine bestimmte Methodik, wie ihr Beinahe-Unfälle untersucht?
Gerade bei Beinahe-Unfällen sehe ich es als unheimlich wichtig, sehr schnell vor Ort zu sein. Mhm. Also nicht nur bei dem tatsächlichen
Unfall. Wie schnell seid ihr?
genau. Halte ich für wahnsinnig wichtig. Natürlich ist es auch immer ein bisschen das Problem, dass nicht alles sehr zeitnah gemeldet wird. Da muss man deutlich noch an uns arbeiten. Aber wenn, dann muss man da wirklich sehr schnell sein und sollte schnell vor Ort sein. Warum? Klar, weil nur wenn ich direkt dorthin komme, dann sehe ich, wie die Situation noch vor Ort war. Wenn ich da 3, 4 oder von mir aus auch 8 Stunden später komme und dann schon wieder alles aufgeräumt und weggewischt und was auch immer, dann habe ich gar keine Chance, vielleicht mehr wirklich zu erkennen, was war denn jetzt eigentlich die Ursache. Das heißt, das muss man also auch ganz klar kommunizieren und dem Mitarbeiter sagen oder der Mitarbeiterin, hey, wenn dir was passiert ist, dann lass die Situation bitte genau so, wie sie war, sperr von mir aus das Ding ab und informiere dann die Sicherheitsfachkräfte, damit wir dann recht schnell vor Ort sein können und uns das anschauen. Da ist natürlich dann auch wirklich wichtig, auf alle möglichen Kleinigkeiten auch vor Ort zu achten. Da kann auch eine kleine abgebrochene Schraube oder so, kann ein unheimlich wichtiger Hinweis sein oder irgendeine poröse Dichtung, was auch immer, was da tatsächlich vielleicht auch die Ursache dahinter dann war. Mhm. Genau, dann ist es natürlich wichtig, dass man das Ganze dokumentiert, dass man Fotos macht aus allen möglichen Perspektiven. Dass man sich vielleicht auch, gibt es irgendeine technische Dokumentation, vielleicht gibt es irgendwie Störmeldungen, Systemmeldungen, die man auswerten kann. Und natürlich auch das Interview mit denjenigen, die dort in der Situation beteiligt waren.
Also ihr macht das über ein klassisches Interview, also Arbeitsumgebung natürlich, Analyse, ne? Und dann über ein Interview, was ist denn wie genau vorgekommen?
Ganz genau. Und da ist natürlich wichtig, dass mit dem Gesprächspartner auch ganz klar vermittelt, wir wollen wirklich aus diesem Vorfall lernen und es geht jetzt nicht darum, irgendjemanden, irgendeinen Schuldigen zu finden. Genau, da muss man sich natürlich vorher auch ein bisschen überlegen, wie kann ich meine Fragen so stellen, dass ich auch an das rankommen möchte, was ich möchte. Also was ich da gar nicht empfehle, sind so einfache Fragen mit Ja oder Nein, sondern wirklich, dass man offen fragt, dass man auch den Leuten die Chance gibt, ganz frei und ehrlich zu berichten, was da jetzt eigentlich der Sachverhalt war. Und da muss man aber auch sehr aufpassen, dass man sich selbst nicht von seiner eigenen vielleicht vorherrschenden Meinung beeinflussen lässt, beziehungsweise seinen Gesprächspartner auch beeinflusst und dem natürlich dann die Worte in den Mund legt. Da muss man wirklich unheimlich aufpassen und schauen, dass man sich zurückhält und wirklich den anderen, den Gesprächspartner dann schildern lässt, was da wirklich vorgefallen ist.
Wie sieht das bei euch im Ergebnis aus, so eines beinahe Unfalls? Weil fatal ist es natürlich, wenn der beinahe Unfall oder wenn alle, die in der Runde saßen, von diesem beinahe Unfall erfahren haben. Aber man damit nichts weitermacht, ne? Weil das ist ja, auch dann wäre das Potenzial unausgeschöpft.
Genau. Also das, was ich jetzt beschrieben habe, das war ja quasi die Phase der Informationssammlung. Dann versucht man ja quasi das Unfallgeschehen mit all diesen Daten und Fakten, die man so gesammelt hat, zu beschreiben oder diesen Beinaheunfall. Dann sucht dann die Ursachen und da gehen wir hin und haben das bisher jetzt probiert mit Ishikawa, das ist ein Ursache-Wirkungsdiagramm. Manche nennen es auch, ich glaube, Fischgrätenmodell ist, glaube ich, ein anderer Begriff. Weiß nicht, du kennst es vielleicht auch, oder?
Ja, auch unter, also Fischgräte, Ishikawa.
Genau. Wo man einfach verschiedene, auf diesen einzelnen Fischgräten verschiedene Pfade hat, unter anderem Mensch, Maschine, Material. Und dann sucht man durch Fragestellungen, wir nehmen da diese Five Whys, also die 5-mal-warum-Fragen, bis man quasi immer zur ursprünglichen Ursache kommt und versuchen dann eben diese Fischgräten, diese einzelnen zu füllen und dann die wahrscheinlichsten Schlüsselfaktoren von diesem beinahe Unfall quasi auch zu identifizieren.
Ja, und ist das dann, also das Schöne an Ishikawa oder dem Fischgrätenmodell ist ja, dass man es ein Stück weit auch grafisch darstellen kann, ne? Also dass es nicht nur als Textform abgelegt ist, 5 Seiten Word, Unfallanalyse, sondern dass man auch erklären und erläutern kann, warum ist es denn jetzt vielleicht zu diesem Beinahe-Ereignis, aber nicht zum Unfall gekommen. Macht ihr oder schaut ihr auch mit einem ganz besonderen Blick nochmal darauf, warum ist es jetzt nicht zu einem Ereignis gekommen, also in Abgrenzung zu einem Beinahe-Ereignis?
Also du meinst, was quasi nachher ausschlaggebend war dafür, dass es diesen Schaden oder die Verletzung nicht, also natürlich versucht man das schon herauszuarbeiten, welche Schutzstufe da am Ende dann vielleicht doch noch gewirkt hat, dass es eben das Ereignis wirklich vollzogen wurde. Klar, das gehört sicherlich auch mit dazu, natürlich.
Okay. Und im weiteren Verlauf wäre es ja schön, wenn auch alle bei APTA oder zumindest die Abteilung, für die das dann auch noch relevant ist, auch davon erfahren. Habt ihr da auch einen Prozess dann dahinter?
Da sagst du was ganz Wichtiges. Nein, ganz klar. Nee, da sagst du was ganz Wichtiges. Das wird tatsächlich dann aufgearbeitet, also auch grafisch aufgearbeitet. Da werden noch Bilder von der Situation geschossen, natürlich immer ohne Beteiligte, um den Datenschutz zu gewährleisten. Und dann wird es in einem DIN A4-Blatt aufgearbeitet, grafisch mit einer kurzen Beschreibung, was passiert ist, und wird dann im Konzern auch verteilt. Also zumindest mal an dem jeweiligen Standort, zum Teil aber auch darüber hinaus in der kompletten Konzernwelt.
Ja. Ist das, habt ihr da so einen festen Verteiler oder geht das dann über Führungskräfte, Abteilungsleiter oder Arbeitssicherheitsabteilungen?
Nee, das geht tatsächlich über einen festen Verteiler dann. Ja. Das sind zumindest mal die ganzen IHS-Abteilungen sind dort integriert. Und die verteilen es dann aber unter Umständen wieder weiter an die jeweiligen Abteilungsleiter, für die das dann auch wieder interessant sein könnte.
Okay. Ja. Wir hatten eingangs, oder in unserem Vorgespräch hast du auch gesagt, dass das eigentlich bei euch ganz gut aussieht von der Quote. Es gibt ja für die Unfallpyramide ein tödlicher Unfall, ein schwerer Unfall auf von 100 bis mehreren 10.000 Beinahe-Ereignissen. Euer Verhältnis liegt, glaube ich, so bei 1 zu mehreren 100, ne? Ein schweres Ereignis auf mehrere Beinahe-Ereignisse. Und das ist ja schon eine wirklich, wirklich gute Quote, auch die ihr da über die Jahre entwickeln konntet.
Ganz genau. Letztes Jahr war es sogar sehr gut. Wir haben da einen sogenannten Tag des Sicherheitsbewusstseins gemacht, wo quasi die Geschäftsleitung jedem Mitarbeiter und jeder Abteilung 2 Stunden Zeit gegeben hat. Also wirklich, die Maschinen wurden abgestellt und dann hatte man 2 Stunden Zeit, um mal durch seinen Bereich durchzulaufen und zu gucken, wo haben wir denn unsichere Stellen. Und da kam natürlich ein wahnsinniges Potenzial hoch, wo unheimlich viele Mitarbeiter, natürlich, die Mitarbeiter kennen ja ihre Arbeitsplätze in der Regel am besten. Und dort hatten die wirklich mal Gelegenheit, all die Dinge hochzubringen, die sie quasi gestört haben, wo unsicher waren, wo nicht so gut abliefen. Und dann haben wir das quasi gesammelt und haben für jede Abteilung dann die 3 Top-Gefährdungen, kann man quasi sagen, herausgearbeitet, wo dann jede Abteilung dann an diesen 3 Themen arbeitet. Und wenn die 3 Top-Gefährdungen dann abgearbeitet sind, dann rutschen nach und nach dann die nächsten Gefährdungen dann hoch nach Priorisierung. Okay. Das war also eine tolle Idee von meinem Chef, wenn ich den hier nennen darf.
Ja, klar.
Der Herr Kai Siebert, der das schon in anderen Unternehmen eingeführt hat oder begleitet hat und hat es auch bei uns eingestreut. Und es kam super gut an und ist wahnsinnig viel Potenzial hochgekommen.
Das glaube ich, ja. Es ist auch ein schönes Statement für die Arbeitssicherheit.
Super, absolut. Das Thema hat dann dadurch natürlich einen riesen Stellenwert gewonnen. Ja, genau.
Was sind so, also mit dem Blick auf euer durchaus erfolgreiche Quote, was sind so deine Empfehlungen für Entscheider, Gestalter und Fachkräfte für Arbeitssicherheit im Unternehmen, wenn die doch auch an dem Thema beinahe und Fälle vielleicht noch ein Stück weit hängen?
Also für die Führungskräfte jetzt? Oder?
Ja, Fachkräfte für Arbeitssicherheit, je nachdem, wo das Thema dann auch aufkommt. Also was kann derjenige, der jetzt dafür verantwortlich ist im Unternehmen, mit dem Thema betraut, denn jetzt tun? Oder wir können gerne einmal durchgehen, was kann die Fachkraft für Arbeitssicherheit tun, vielleicht in der Gestaltung und aber auch dann die Führungskraft tun, um das Thema beinahe und Fall zu einem Thema zu machen, das es erfolgreich zur Sicherheitskultur beiträgt.
Okay, jetzt. Nach meiner Ansicht geht sowas nur in sehr enger Zusammenarbeit zwischen der Fachkraft für Arbeitssicherheit, den Führungskräften, dem obersten Management, Betriebsarzt natürlich. Da müssen alle an einem Strang ziehen und müssen alle auch das gleiche Verständnis haben. Also das, was wir jetzt vorhin angesprochen haben, eben was das Potenzial dahinter ist, hinter diesen beiden Anfällen, das muss jeder Führungskraft klar sein. Nur wenn man das erreicht hat, dann können die das wieder in Schulungen und Unterweisungen auf ihre Mitarbeiter übertragen und es denen klar machen. Wichtig ist, es darf niemals irgendwie mit strafendem Verhalten belegt sein, wenn ein Mitarbeiter was meldet, sondern das muss immer positiv aufgefasst werden. Und denjenigen, den kann man dann auch gern mal loben, den Mitarbeiter, und sagen, hey, das ist wirklich super, was du da gemacht hast, was du uns da gesagt hast, und wir gehen der Sache nach. Aber das muss sehr bekräftigend und positiv sein.
Ja, das hört sich immer so banal an, ne? Und auch irgendwie so simpel, ne? Und doch tun wir uns echt schwer damit. Und doch ist es auch einer der erfolgreichsten Wege, wie wir halt Kulturentwicklung betreiben können, ne? Über ein positives Statement untereinander und auch mit dem Blick auf das Positive. Ne? Was hat denn auch dazu geführt, dass vielleicht jetzt nicht das Ereignis eingetreten ist und wie großartig das ist, dass so viele Beinaheunfälle gemeldet werden? Weil sie finden einfach statt aus dieser Statistik heraus. Ne?
Genau. Nur weil sie nicht gemeldet werden, heißt ja nicht, dass man keine hat, richtig?
Ja, ja. Das liest man häufig mal auf Folien, wo dann steht, es hat nur ein Beinahe-Unfall stattgefunden, was faktisch nicht sein kann. Aber es wurde einer gemeldet vielleicht.
Richtig. Nein, das, was halt auch schade ist, es geht oft halt im Arbeitsalltag unter. Ich sag mal, die Führungskräfte haben natürlich den Erfolg ihrer Abteilung im Blick und dann vergisst man vielleicht ab und zu mal, dass man sich auch mal mit den Mitarbeitern genau befassen muss und beschäftigen muss, indem man auch wirklich wieder diese positive Rückmeldung geben muss.
Ja. Und ich glaube, das war jetzt noch der zweite Punkt. Das Thema Prozess habe ich auch noch stark mit aufgenommen. Also das ist wichtig natürlich auch für eine gute Meldekultur, dass der Prozess allen klar ist. Und dass der Prozess auch so gestaltet ist, dass er auf das Unternehmen und auch vielleicht auf die jeweilige Abteilung passt. Es nutzt nichts, wenn ich eine super coole, moderne App habe, wir sprechen auch viel über Digitalisierung und digitale Transformation,
richtig,
sondern es muss auch anwendbar und für den Benutzer tatsächlich anwendbar sein. Und wenn es dann halt die Karte vor Ort aktuell noch ist, dann ist es vielleicht auch die Karte vor Ort, ne?
Genau, aber das muss jedes Unternehmen für sich entscheiden, was da der richtige Weg ist. Also ich könnte mir vorstellen, irgendeine IT-Fachfirma, die wirklich nur Leute, die den ganzen Tag vor dem PC sitzen und Software programmieren, die werden wahrscheinlich mit so einer händischen Karte vielleicht etwas überfordert sein. Die machen sowas vielleicht lieber dann per App oder wie auch immer.
Ja.
Also das muss man sich wirklich ganz individuell anschauen.
Ja, und ein letzter Punkt, der, glaube ich, noch neben dem Prozess und nach dem positiven Verstärken und der Akzeptanz für beinahe Unfälle ganz, ganz wichtig ist, ist, dass natürlich, um das Potenzial ausschöpfen zu können, auch eine geeignete Kommunikation oder eine geeignete Weiterverteilung stattfinden muss, ne, in den Unternehmen.
Richtig, genau. Ja, also dass auch wirklich diejenigen, für die das relevant ist, dass die auch davon erfahren, dass man sich gegenseitig dort hilft und unterstützt und das verteilt. Ganz genau, ja.
Lieber Steffen, ich danke dir für deinen Input und deinen Einblick aus der betrieblichen Praxis zum Thema beinahe Unfälle. Ich glaube, da waren einige Punkte dabei, wo der eine oder andere vielleicht nochmal für sich was mitnehmen kann und dann auch für sich persönlich anwenden kann im Unternehmen. Dankeschön.
Das wollen wir noch hoffen. Ja, ich möchte mich herzlich bei dir bedanken. Es war ein sehr angenehmes, sehr tolles und aufschlussreiches Gespräch mit dir.
Dankeschön. Ganz herzlichen Dank fürs Zuhören und dass du bis zum Ende dabei geblieben bist. Wenn dir der Podcast gefallen hat, freuen wir uns über eine Bewertung von dir. Wenn du keine Folge mehr verpassen willst, abonniere einfach unseren Wandelwerker-Kanal. Wir freuen uns, wenn du bald wieder reinhörst. Alles Liebe, Anna vom Wandelwerker-Team.